Okay, Haggai 2, Vers 10. Das ist eines der letzten Propheten im Alten Testament, also ganz hinten. Kurz vor Matthäus. Haggai. Die Spanier wieder. Okay, fangen wir an. Weil so viele neue jetzt hier sitzen, nochmal eine Mini-Zusammenfassung. Wir sind gerade in der Zeit von der ersten Rückführung. Ne? Die Juden waren kein Volk mehr. Das Babylonische Reich mit Nebukadnezar als Königssohn hat Weltherrschaft gehabt, so hat die Juden versklavt und Israel zerstört. Gott hat das vorhergesagt, schon Jahrhunderte vorher, ne, und durch andere Propheten davor, und hat gesagt, nach 70 Jahren hole ich euch wieder zurück. Und es ist genauso passiert. Das kann man auch in Geschichtsbüchern nachlesen. Von der Zeit, von damals, gibt es ja einige Literatur, die jetzt nicht christlich ist oder so. Ne, und da aber in drei Schritten. Die erste Rückführung, um den Tempel wieder zu bauen, mit Zerubabel. Das ist ein Vorfahre von Jesus, als Statthalter dort, ne, und Esra, ein Schriftgelehrter. Und in der Zeit, wo die anfangen, den Tempel zu bauen, wo wir uns gerade befinden, gab es auch zwei Propheten, die gesprochen haben. Das ist einmal Haggai und Zacharja. Ne, und wir sind gerade an dem Punkt, ne, wo Gott halt kommt, und das Volk hat schon 20 Jahre Pause gemacht, 16 Jahre Pause gemacht und hatte keinen Bock mehr, den Tempel weiterzubauen, hat halt gesagt, brauchen wir eigentlich nicht. So, ne, und jeder hat an seinem Haus gebaut und seine Familie gegründet und seinen Betrieb, ne, haben wir es jetzt. Super. Und seinen Betrieb geführt, ne, und die Gottesvolk ist zurückgekommen, ein Teil davon, aber ihre Herzen sind nicht bei Gott und mit Gott, ne. Und so kommt Gott durch die Propheten, durch einen Menschen, den sie hören können, den sie nicht überhören können, so wie manchmal wir, wenn Gott spricht, ne, und uns ablenken. Und Gott spricht rein und sagt halt, hey Leute, ist ja schön und gut, dass ihr für euch hier baut, und das ist ja auch in Ordnung, dass ihr eure Häuser täfelt und fließt und was auch immer und an euch denkt, aber hallo, ich bin noch da. Wollte nicht erstmal mir ein Haus bauen, wollte nicht erstmal mich ins Zentrum setzen, an erste Stelle, und das Volk tut Buße, ne, und es macht so Klick, der Geist kommt drauf, und sie sagen wir haben Gott vergessen. Ne, und fangen an, den Tempel zu bauen, aber ein Monat später ist die Luft raus, ne, und alle sitzen da und sind schon wieder müßig, haben keine Lust mehr, keine Energie für Gott zu bauen, ne, Gott spricht wieder durch Haggai und kommt halt hin und sagt halt, hey, Jungs und Mädels, seid stark. Fürchtet euch nicht. So, seid stark, ich bin mit euch, arbeitet. Und auf einmal kommt wieder Leben rein und das Volk nimmt und packt an und baut weiter an diesem Tempel. Wo wir gesehen haben halt wie wichtig das ist, das bin ich, weil wir bauen ja auch an einem Tempel, an den Tempel von Gott, einen geistlichen Tempel, ne? Die Gemeinde, wir sollten auch Gott im Zentrum haben, der in uns wohnt, ne? Das Licht dieser Welt sein, wo Lobpreis und Dank und Ehre kommt, und wo die Welt hört, dass es einen anderen Weg gibt. Ne? Und nicht nur uns Menschen sieht, was wir sein dürfen, was wir auch sind. Ne? Aber es ist schade, wenn wir uns verschließen, weil wir nicht mit Herzen glauben und dienen und leben, sondern nur dieses religiöse Gehabe haben, Aber eigentlich die Welt nur in uns Mensch sieht. Vielleicht nett, vielleicht sauber, vielleicht weise in manchen Bereichen so, aber halt trotzdem Mensch. Und eins kann ich euch versprechen, das bist du selber, egal wie toll du bist, du wirst jeden Menschen irgendwann mal enttäuschen. Das ist einfach so. Wir können noch so schön sein und noch so eine gute Fassade haben und uns bemühen, geliebt zu sein und zu lieben und der Welt zu gefallen, aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo unsere Maske fällt und wo einfach jeder sieht, so wie hässlich man ist. Und deswegen kommt doch Christus und das ist das Ding, was er bei den Pharisäern anspricht, was sie verlassen haben, die erste Liebe, wo sie blind waren und das überhaupt nicht mehr kennen konnten, weil sie sich nur auf die Fassade, nur auf das Äußere konzentriert haben. Ne? Und wo er halt immer wieder anspricht, auf verschiedene Arten und Weisen, mit verschiedenen Bildern und sagt, hey, es geht mir ums Herz. Innen drinne seid ihr total tot, da ist nichts Lebendiges, da ist kein Gott. Ihr seid sogar Kinder Satans. Und das ist schon hart für einen Pharisäer zu hören und für einen Schriftgelehrten, weil die waren ja gerecht. Ne? Die haben ja die Position gehabt, die wir jetzt hier haben. Wir sind Schriftgelehrte und Pharisäer in dem Sinne, dass wir den Gottesdienst führen. Wir sind königliche Priester. Ne? Die Christen. Jeder. Egal, welche Berufung du hast. Ne? Wir sind das Licht der Welt und wir sollen es nicht verstecken, sondern zeigen. Ne? An uns soll die Welt erkennen, wer Christus ist und was Liebe ist. Herrn, sei mal ehrlich, wir sind alle schlechte Vorbilder. Auf der Dauer gesehen. Ne? Das zeigt sich allein, wenn du geheiratet hast und Kinder hast. Deine Familie, meine Familie kennt mich, die kennt diese hässliche Fratze. Ne? Und ich erkenne sie dadurch auch. Ne? Als ich Single war, war alles schön. Da bin ich zu Gott gekommen und habe gesagt, habe ich eigentlich Sünde? Und ich habe das ernst gemeint, weil ich habe es nicht erkannt. Ne? Dann habe ich geheiratet und ich wusste, ja, ich bin Sünde. Und zwar täglich. Ich bin ein Mensch und nicht so schön, wie ich mich manchmal sehe. Nicht so stark, wie ich mir manchmal vorkomme. Nicht so weise, wie ich manchmal denke zu sein. Und so spricht Gott auch in unsere Herzen heute hey, mir geht's um dein Herz. Und die Fassade kümmere ich mich. Ich mache dich von innen nach außen schön. Und das haben die Juden noch nicht gewusst, nicht verstanden. Die hatten ja auch nie Gottesdienst. 70 Jahre, das ist eine ganz neue Generation. Da sind nur eine Handvoll Menschen, die den alten Tempel gesehen haben. Den alten Gottesdienst gehört und gerochen und die alten Opfer ihre Hand aufgelegt haben. Ne? Und die Generation ist weltlich aufgewachsen, kann das nicht. Im Grunde so wie wir Heiden, die zum Glauben kommen. Ne? Und dann geistlich Juden sind oder Christen. Und so waren auch sie im Herzen halt fremd, weltlich, gottlos. Und Gott kommt halt durch die drei Rückführungen, durch die Propheten, durch die Statthalter, ne, wie Nehemia, den wir schon hatten, und baut halt seinen Gottesdienst auf, von innen. Ne, wo wir sehen in Nehemia dann am Schluss, wo Gott Freude schenkt im Glauben. Und Dank und Lob und Preis, wo er sagt, wo er sich das ganze Buch nur darum konzentriert, dann, wenn es um Gottesdienst geht, um die Anbetungsmusik. Ne? Und all der andere Kram wie Studieren und Machen und Tun und Opfern gar nicht groß erwähnt wird. Ne? Dieses Volk hier ist religiös. Und die baut an dem Tempel, aber sie baut nicht in Gott. Und lass uns das auch eine Lehre sein. Also lass uns anfangen zu lesen. Vers 10. Im Haggai 2. Am 24. Tag des 9. Monats im 2. Jahr des Darius, da erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herrscher: Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird diese dadurch heilig? Ja, die Priester antworteten und sprachen, nö. Da sprach Haggai, ja, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird er dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, ja klar, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation hier vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern unrein ist es. Das müssen harte Worte sein. Ne? Weil die kennen ja Gott noch gar nicht so und lernen ja jetzt Gott erst kennen. Ne? Das sind, und dazu hören, alles, was ich anfasse, ist für dich unrein. Sogar die Opfer, die ich dir bringe, um dich zu preisen, um Sühnung zu erfahren, um Dank zu geben und Vertrauen, dass du für alles sorgst, wie der Erste, ne? Das ist für dich unrein. Das wird doch geheiligt durch die Priester und durch die Gebete und das Öl. So, und wie kann das unrein sein? Ne? Und so mit den Jahren meines Glaubens und meines Weges denke ich auch, ist es mit mir nicht anders. So, weißt du, ich baue an den Tempel, an die Gemeinde, an die Menschen, an meinen Nächsten, an der Beziehung zu Gott, an der Beziehung zu meiner Familie. Ich will besser werden, Christusähnlicher sein. Ne? So, und so wie die Menschen hier, die bauen gerade nicht für sich, sondern für den Tempel Gottes, da wo er Wohnung nimmt, für sein Haus. Ne? Aber ich bin Sünder. Und ich bleib's. Ich bin Mensch und ich bleib's. Und so doll ich mich auch anstrenge und so doll ich mich bemühe, ich tue so oft das, was ich nicht tun will. Ne? Und da rettet mich niemand raus, auch Gott nicht. Ich bleib einfach dieses schwache, irdene Gefäß, das so zerbrechlich ist. Aber trotzdem ist unsere Stärke die, dass wir Christus haben, der in uns wohnt. Er hat das Zerbrechliche, das Irdene, das weltliche Gefäß genommen, das Schwache, und hat dort Wohnung genommen. Dank Jesus. Ne? Und jetzt ist es doch genauso. Christus wohnt in mir und das heiligt mich und euch. Wir sind Heilige, geheiligt. Ne? Aber trotzdem, die Dinge, die wir tun, sind deswegen nicht heilig und rein. Ne? Und das ist ein Denken, das viele nicht haben, viele Christen. Ne? Die sich nur auf dieses Heilige konzentrieren und das Gefühl haben, sie sind bessere Menschen. Erhaben. Über andere Christen vor allem. Aus anderen Gemeinden, mit anderen Glaubensrichtungen oder was auch immer. Und auch über gottlose Menschen oder Menschen, die andersgläubig sind. Und diese Arroganz ist es, die das Gegenteil ist von dieser Agape, von göttlicher Liebe. Diese Arroganz und diese Ignoranz und dieses eine Trennung machen und sich dann nicht einmischen, sondern abkapseln, das ist das Problem, das die Pharisäer hatten, was Christus angekreidet hat. Wer glaubt, besser zu sein als irgendjemand anderes, ob im Heiligen, im Geistigen oder als Mensch selber mit seinen Gaben, aber wer sich überhebt und denkt, dass er ein bisschen heiliger vielleicht ist, als der Bruder aus der Gemeinde oder was auch immer, als der Nichtgläubige dort, der noch unter Drogen steht oder was auch immer, so ein der hat die Liebe Gottes verlassen. Der belügt sich selber und steht nicht mehr im Licht. So, und das ist gefährlich, ne? Weil ich kenne mein Herz und dieses Schubladendenken ist nun mal da. Weil ich als Mensch so begrenzt bin. Ich kann nicht vielschichtig denken und sehen, sondern nur aus meiner Erfahrung heraus. Ich habe meinen Blickwinkel, meine kurze Ebene, meine Erfahrung, das, wovon ich überzeugt bin als Mensch, was richtig und falsch ist. Und diese Erkenntnis wächst und meine Weisheit wächst, aber mir ist es trotzdem nicht gegeben, deine Blickrichtung zum Beispiel zu haben und mit deinen Augen zu gucken, mit deinen Gedanken zu denken, deine Worte so zu wählen, weil selbst meine Worte sind nur Hülsen, die gefüllt sind. Und ich habe bestimmt oder mir Worte gegeben, mit was ich dieses Wort fülle. Liebe, Freude, Lobpreis, Dank, so ein Dienen, Geben. Und jeder von euch hat eine andere Füllung zum Teil. Ja. Im Grund ist es bei uns Christen alle gleich, aber trotzdem empfinden und denken wir und verbinden wir damit was komplett anderes. Deswegen ist die Predigt, die du hältst, du hörst eine andere Predigt oder ich höre gerade eine andere Predigt als du. Das macht vielleicht keinen Sinn, aber denk mal drüber nach. Es macht Sinn. Ja. Das ist wie wenn ich mit meinen Kindern rede und denen versuche, was zu erklären. Ich habe meine Bilder dabei, meine Gefühle und meine Gründe, die ich vor meinen Augen habe, warum ich was sage und warum ich schimpfe. Meine Kinder hören das auch das erste Mal und haben diese Bilder und diese Gedanken dazu nicht. Die hören was anderes. Also muss ich es erklären. Muss ich mich erklären, so dass sie mein Bild bekommen von dem. Ne? Und so ist es im Glauben auch. der Mensch, der Unterschiede macht, der sich nicht investiert und den anderen gleich ehrt, sogar dem Feind Gottes, so ein, der verschließt seine Ohren und der mischt sich nicht ein, der erklärt sich nicht und gibt nicht. Ja. Und wenn du zum Beispiel mit einem Moslem redest über Gnade, über Vergebung, über Ehre, über Sünde, ne, das Wort gibt's da noch nicht mal. So ein, ne, da hast du deine christliche Predigt und redest, für dich macht alles Sinn, ne, aber der kann damit überhaupt nicht anfangen. Was ist denn Sünde? Ne? So, und wir Deutschen haben ein ganz anderes Gewicht oder Punkte in dem Wort Ehre als zum Beispiel der Türke. So. Und das ist nicht schlecht, ist halt nur anders. Ne? Und das ist ein Riesenproblem unter Christen, aber auch in der Welt, wenn du hier guckst, gerade im Osten, die Politik und so weiter und die Menschen. Ne? Es fehlt halt an Kommunikation, an Erklären, an sich bemühen, sich hinzusetzen und zu reden. Und sich hinzusetzen und zu hören. Ne? Meine Ehe ist fast krachen gegangen. So ein, und die ersten Jahre waren für dort und mich echt Katastrophe. Und es wurde immer schlimmer und nicht besser. Je mehr ich gebetet habe, desto schlimmer schien es mir. Wir haben nur gezofft und gestritten und da flogen Dinge und so weiter. Ne? Und ich bin Gott so dankbar, dass er unser Gebet doch dann gehört hat und uns erklärt hat, hey, ihr müsst lernen zu reden und vor allem lernen zuzuhören. Ne? Und ich bin so dankbar, weil das kann ich auf meine Kinder anwenden, die jetzt in der Pubertät sind. Ne? Ich muss jetzt, ich, der Vater muss und Dorot, die Mutter, wir müssen lernen, unseren Kindern zuzuhören, uns Zeit zu nehmen, zu verstehen, wie sie denken und aus welchen Gründen sie was machen, mit welchen Gefühlen dahinter. Und ich muss ihre Sprache lernen, ansonsten klappt unsere Beziehung nicht. Ne, ansonsten werde ich der cholerische Vater, der nur bestraft und meckert und ne, wie es für manche Gott ist, so wo es dann nur noch darum geht, Regeln zu machen und Ordnung zu halten und ne, so schön zu sein, so dass ich mich nicht schämen muss für meine Kinder, so ne, mich zu verwirklichen in demjenigen. So, ne, aber das ist nicht Beziehung, wie Gott sie führt. Ne? Gott ist auch unser Vater und denk an die Gebete, denk an die Zeit, wie er mit dir umgeht als sein Kind. Wie er dich maßregelt, wie er dich züchtigt, also in Bahnen lenkt und Regeln oder Zäune dir gibt, die nur für dich sind, damit du sicher bist. Ne? Und der kommt auch nicht die ganze Zeit zu mir und mit dem Finger so. Und ich bin dankbar dafür, weil ich hatte so einen Vater. Ne? Sondern wie ist es denn? Ich bin total frei in ihm. Ne? Für mich ist es nicht nur Vater, er ist Papa. Ich bin gern bei ihm. Ich ruhe mich aus bei ihm. Ich suche ihn. Bei ihm weine ich. Bei ihm komme ich zur Ruhe und kriege neue und Frieden und Gedanken einfach, die nützlich sind. Zu ihm komme ich, um aus meinem Alltag zu entfliehen, aus diesem ganzen Denken, das jeden Tag, den ganzen Tag da ist und mich bestimmt. Aber komme ich zu ihm mit meinem Herzen und als Mensch, mit meiner Seele, so, ne, dann reißt es mich raus aus dem, was mich sonst so treibt. So, und deswegen, Gott kommt zu seinem Volk und gibt ihnen Gottesdienst. Und seine Regel für den Gottesdienst ist, hab Gemeinschaft mit mir. Und wenn du aus dem Blickwinkel auf alle die Gottesdienstarten guckst, die Christen so feiern, dann ist das überhaupt kein Problem. Hauptsache, Gott steht im Zentrum und wird angebetet und gesucht. Und jeder Christ, der das tut, der in Christus ist, der wird gute Frucht bringen, egal ob ich damit klarkomme oder nicht. Also mich werdet ihr hoffentlich nie umfallen oder wackeln oder bellen sehen oder in Sprachen die ganze Zeit predigen oder die ganze Zeit sagen, ah, der Herr hat mir gesagt oder was auch immer. Ne? Aber doch habe ich Brüder und Schwestern, die halt so drauf sind. Ne? Weißt du, Gott, ist das total egal, so ein, ob die so drauf sind oder nicht. Mir, für mich ist es ein Problem. Weil wenn du mit deinen Brüdern und deiner Schwester mal redest, dann sitzen die mit dem Gleichen, die kommen zum Glauben, sind ein Baby, sind von neuem geboren. Und dann lernen sie Menschen kennen. Und dann lesen sie bestimmte Bibelstellen. Dann offenbart der Heilige Geist für sie individuell jeden Tag was Bestimmtes. Und so wachsen sie wie du. Und Gott kommt ja nicht rein und sagt so, hey, aber das da ist ein bisschen komisch. Bei mir hat er das ja auch gemacht und bei euch auch. Bestimmt in meiner Entwicklung, ne, wollten Großbastes zum Beispiel in eine Gemeinde kommen oder waren in der Gemeinde. Ne, das sind für mich die Christen, so die damals wollten sie in eine Diskothek gehen, sich mit der Gitarre in der Mitte stellen, so, ne, und Lobpreislieder spielen. So, aber ich war so eifrig und dachte, oh, das klingt gut. Wir werden die Dämonen bekämpfen durch Lobpreismusik. Mensch, stell dir das mal vor, wie dumm das ist. Ne? Total laut, überall Rauch so, ne? Und dann stehen da ein paar Christen im Kreis mit der Gitarre und keiner hört was. Das ist so, ne? Und da kam jemand zu mir, so, den Gott dann geschickt hat und hat gesagt, hey, nee, das ist, brauchst du nicht machen. Ne? Warte lieber, bis die rauskommen und sprich die dann an und erzähl ihnen. Komm ins Gespräch einfach so. Ne? Das sind auf der anderen Seite, klar richte ich das jetzt und mache mich drüber lustig, aber auf der anderen Seite hat Gott sie aufgehalten? Nö. Also sind die in die Diskothek gegangen ohne mich so und haben sich in die Mitte gestellt und Lobpreis gemacht. Also, wer bin ich dann, dass ich entscheide und mich über Gott stelle und sage, so, und das ist töricht oder dumm oder was auch immer falsch, nicht Gottes Wille, weil es albern ist. Ne? Weißt du, aber so gehen wir halt um und das ist unser Problem. So funktioniert jeder Mensch. Ob gottlos oder gottesfürchtig, ob weise im Alter oder ob ganz jung und übereifrig, so ein, ob du ein toller Christ bist, der Gott liebt im Eifer oder ob du gerade ein hartes Gemüt hast. Ne, und überhaupt nicht an Gott denkst in deinem Alltag, ist total egal. Wir Menschen funktionieren alle so. Und da gibt es natürlich ein paar nettere und ein paar egoistischere, okay, ne, so selbstverliebtere und mehr demütigere Menschen, bei den Gottlosen wie bei den Gottesfürchtigen. So, aber das ist egal. So, ich soll mein Glauben für mich leben, sagt Paulus. Und du auch. Ich muss meinen Glauben nicht auf dich projizieren. Ne? Sondern ich soll nur Zeugen von meinem Glauben und ich bin überzeugt von dem, was ich sag. Weiß aber aus der Erfahrung, dass Gott oft gesprochen hat und mir neue Weisheit gegeben hat, wo ich dann gesagt habe, okay, das war einsichtig, war nur einseitig oder falsch. Ne? Weißt du, und das ist eben das, was hier das Problem des Volkes ist. Deswegen lasse ich mir auch so viel Zeit. So, ne? Und das ist das, was wir hören müssen, was uns klar werden muss. Du kannst ja in die Kirche gehen, wo pompös alles ist und fertig, ne? Wie im katholischen Gottesdienst zum Beispiel, ne? Das sind feste Strukturen, die werden auch nicht gebrochen, die sind über Jahrtausende weiterentwickelt. Das hat alles einen Sinn, was dahinter, ne? So, und wenn man das studiert, dann macht das vielleicht auch Sinn, ne? Aber du kannst halt dorthin gehen und einfach nur diesen fertig installierten Gottesdienst feiern und dann gehst du nach Hause und lebst deinen fertig konstruierten Gottesdienst, so einen, den du dir selbst erschaffen hast oder in deinem Alltag als Christ, ne? So ein, oder du gehst halt dorthin, so ein, und du erwartest und findest Gott. Und du gehst raus aus dem Gottesdienst und erwartest und findest dann auch Gott in deinem Alltag. Weißt du, Gott ist der, der uns Wollen gibt und das Wirken, das Vollbringen. Ja. Und egal, wie schön du bist, wenn in deinem Herzen das nicht aus der Liebe und der Gemeinschaft von Gott herauskommt, so, dann ist das, was du tust, selbst dein Lobpreis, deine Opfer, dein Dienst, deine Berufung, unrein. Und Christus hat uns gewarnt und er hat uns gesagt, so, wir Christen kommen in ein Gericht, in diese Feuertaufe. Und da wird alles abgebrannt, was nicht vom Herzen her war. Aus ihm heraus. So, ne, und manche von uns stehen halt da wie aus dem Feuer, mit nichts. Ne, aber wir werden trotzdem glücklich ins Himmelreich eingehen. Und das ist halt die Sache dann, okay, dann gilt ja eigentlich nur für mich als Mensch, als Individuum, dass ich für mich halt festlege, okay, wie viel, wie wertvoll, wie wichtig ist es mir, Schätze in den Himmel zu bringen. Ne? Solange ich an meinen Christus festhalte, bin ich gerettet. So, und da bin ich halt ziemlich egoistisch, weil in dem Bereich darf ich egoistisch sein. So, ich möchte viele Schätze sammeln. So, Ich will da nicht rausgehen, wie als ob es hier nachts brennt und ich in meinem Schlüpper nur dastehe. So, ne? So ein, oder im Adas-Kostüm. So ein, ich will da sein, das Feuer soll kommen und den ganzen Scheiß und Mist wegbrennen, aber ich will denn da sein und was haben. Ne? Irgendwas, was ich vor Christus seine Füße legen kann. So ein, wir bauen alle an diesen Tempel und du musst aufpassen, so dass du nicht in den gleichen Fallstrick gerätst mit der Zeit, so wie die Geistlichen von Israel, die Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzäer. Das passiert uns allen und Gott will uns da immer wieder rausholen und unseren Glauben lebendig machen. Anhauchen. So dass wir ihn hören und sehen und dass sein Wille klar ist. Ne? Und es ist interessant, dass er das hier so anspricht, oder? Weil laut dem Gesetz hier, ne, dieser Zipfel, diese Quaste, das war ja eine priesterliche Robe. Ne? So ein, der seine Berufung, Auserwählung war als Levit zum Beispiel oder Hohepriester, war, ich lebe nicht für mich, sondern für Gottes Volk und den Tempel. So ein, also Missionar heute. Würde ich das so nennen. Ne? So ein, und dieses heilige Essen, das da kommt und in seinen Zipfel kommt, so ein, beeinflusst sein, ihn und sein Umfeld nicht. Ne? Aber diesen Toten zu berühren, diesen Leichnam, das verunreinigt alles, was er anfasst. Und so ist es mit der Sünde und mit unserem Fleisch, was Paulus auf so viele Arten versucht, uns zu erklären und Christus, wir kriegen das nicht los. So ein, wir müssen damit leben, solange wir hier sind, bis das Feuer kommt. Wir werden hier nie so funktionieren, dass wir Gott gleich sind oder ihm gefallen. Von uns her. Wir werden nie an einen Punkt kommen, wo Gott auf uns guckt und sagt, oh, jetzt bist du ein besserer Christ, als du gestern warst. Du wirst nie besser sein und nie schlechter. Dein Bruder neben dir ist nicht besser oder schlechter als du. Nicht heiliger. Nicht mehr wert. Wir sind unvollkommen und diese Sünde haftet halt noch dieses alte Leben. Und dieser alte Mensch, der krank ist. So ein, weißt du, aber das, was uns heiligt, ist das, was in uns reingesetzt ist. So Christus sein Fleisch. Christus sein Blut. Seine Gerechtigkeit. Und die trägt uns durch bis in die Ewigkeit. Ja. Und dich als Jünger von Jesus, will heilig sein, weil mein Gott heilig ist. Will ohne schlechtes Gewissen meinen Alltag machen. Will meine Gewohnheiten, die mir zum Schaden sind oder meinen Nächsten zum Schaden sind, möchte mich umgewöhnen. Einfach weil ich ein Segen und ein Licht sein möchte. Das ist meine Entscheidung. Die habe ich getroffen für mich mit Gott. Ne? So ein, ich kann aber dich, die Entscheidung für dich treffen, wie du mit Gott wandeln willst und mit deinem Nächsten. Ne, das musst du selber machen. Aber ich für mich habe das entschieden und ich hoffe, ich ziehe das durch. Aber das, diese Entscheidung macht mich trotzdem nicht besser oder mehr. So ein, weißt du, Christus hat gesagt, so komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist und leg das einfach ab. Mensch, du hast Sorgen, sagt er im Endeffekt. Du hast Angst. Du hast schlechte Angewohnheiten. So komm einfach mit deinem Paket jetzt her und find Ruhe bei mir. Ich nehme dir das ab und ich werde individuell dir einen zusammengestellten Rucksack auf den Rücken legen. Den habe ich für dich nur gepackt. Dein Bruder hat einen ganz anderen Inhalt. Aber für dich, nimm deinen Rucksack, den ich dir gebe, und komm mit mir. Folg mir nach, such mich und dann vertrau mir. Ich führe dich gut, weil ich ein guter Hirte bin. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, wie du funktionierst. So, ich weiß alle deine Macken und auch die Sachen, wo du umkehren musst, so, weil du dich damit tötest. So, oder deine Ehe tötest. oder deine Beziehung mit mir tötest. So ein, ich weiß genau, was du brauchst, Mensch. Und ich nenne dich bei deinem Namen. Das ist unsere Hürde. Ja. Das ist die Botschaft, die wir verkünden sollen in der Welt. Hey, da ist ein Schöpfer und dieser Schöpfer hat einen Kopf und dieser Kopf ändert sich nicht, so ein, weil er perfekt ist und vollkommen. Würde mein Gott ein Gott sein, so der sich nach 1000 Jahren denkt so, nee, machen wir jetzt anders, ist besser, so, wäre es für mich kein vollkommenes Gehirn, kein vollkommene Gedanken. So, das wäre menschlich, schöpferisch, ein Geschöpf. Ne? So, die Schöpfung kann sich bessern oder ändern. Aber Gott, wenn Gott Gott ist, dann ist er unveränderlich. Und einfach durch die Zeit hindurch, außerhalb von Zeit und Raum, der gleiche. Ne? Das ist unser Gott, an dem wir glauben und an dem wir festhalten, den wir gefunden haben, weil er uns gesucht hat und gerufen hat. Weißt du, und dieser Gott ist gut. Und dieser Gott möchte uns einen Gottesdienst schenken. Und er möchte uns heilig machen, damit wir heil werden, gesund, damit unsere Seele sich freut und Frieden hat und nicht die ganze Zeit im Panikmodus durch die Gegend klatscht oder im Deprimodus. Ne, er möchte uns zur Ruhe bringen, aber das halt nur aus der Beziehung mit ihm heraus. Und ich bin dankbar, dass ich meinen Gott kennenlernen durfte und Jesus so, weil ich das auf meine Ehe anwenden darf und es funktioniert. Weil ich das mit meinen Kindern anwenden darf und es funktioniert. Ne? Ich werde nie ein toller Vater sein, aber ich werde immer ein besserer Vater, weil ich das will. Ne? Ich werde nie der perfekte Ehemann sein, weil ich ein Trottel bin. Und mich mehr liebe als meine Frau im Inneren. Aber ich werde ein besserer Ehemann, weil ich es will. Ich werde Gott nie so ehren und Ehrfurcht vor ihm haben, dass er immer der Größte ist und immer im Zentrum ist. Warum? Weil ich mehr an mich denke. Ist es so. Aber ich werde auch in unserer Liebe mehr und inniger. Weißt du, Gott möchte den Menschen wieder heilen. Das ist der Grund. Ja. Und wenn du guckst, wie der Gottesdienst im Himmel sein wird, wir sind nicht erschaffen, um dort zu dienen. Um dort wie Marionetten und Roboter zu stehen und zu preisen und zu danken und zu loben, Jahwe, Jahwe, hoch erhoben, dafür sind wir nicht geschaffen. Und wir sind erschaffen, einfach um da zu sein. Das ist der Sinn des Lebens. Wir sind hier und wir sind da im Jetzt und wir dürfen diese wundervolle Gemeinschaft genießen mit Gott und unseren Nächsten. Ja. Christus hat gesagt, glückselig ist der, der Frieden stiftet. Weißt, und zum Frieden sind wir auch berufen. Also lass uns, guten Morgen, lass uns da, ich kann es nur jedem empfehlen, vielleicht mal die Woche einfach mal drüber nachdenken. Und wenn es nur ein Moment ist, aber einfach drüber nachdenken, wie ist meine Beziehung mit Gott? Ne? Nicht so viel drüber nachdenken, okay, wie heilig bin ich, wie viel bete ich, wie viel Bibel lese ich, wie viel diene ich, wie viel von meiner Zeit opfere ich anderen, ne? Wie oft verkneife ich mir mein Fluchen oder mein Meckern oder mein was auch immer, ne? Mein Stolz und mein Wissen, das ich ausblabbern muss, damit ich mich wichtig mache und ins Zentrum setze. Lass uns mal darauf achten, okay, wie sieht mein Gottesdienst innen drin eigentlich aus? Wie viel dreht sich da eigentlich um und mit Gott? Wie viel Zeit verbringe ich mit ihm und nicht mit meiner Christlichkeit? Und wir sind berufen, diesen Tempel zu bauen, und das ist harte Arbeit. Und die, die in die Mission berufen sind, die haben es härter als die, die in der Welt berufen sind, die Christen. So, weil wir müssen kämpfen. Und zwar jeden Tag. Geistliche Kämpfe für andere. Aber dafür kriegst du auch eine extra Portion Glauben und Kraft von Gott. Ne? Aber wozu jeder von uns berufen ist und wo er reingestellt ist, hey, achte und verlass das nie. Wie oft bist du wirklich mit Gott? sondern weil ich möchte, dass das, was ich tue und anfasse und den Gottesdienst, den ich gestalte und die Opfer, die ich darbringe, ich möchte, dass die rein sind vor Gott und wohlgefällig und gut. Also lass uns beten. Vater, danke, dass du dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir da drinnen sehen, was du eigentlich willst und was für dich Gottesdienst ist. Ja, bitte gib uns Liebe für unsere Brüder und Schwestern, die ganz anders denken und fühlen und funktionieren und eine andere Art haben, dich anzubeten und zu suchen und dass wir nicht richten, sondern dass wir lieben lernen. Ja. Ich danke dir aber, dass du mit deinem Geist reinsprichst und dass du uns zeigst, mit was wir uns nicht verbinden sollen, nur weil es christlich ist. Aber ich weiß, ohne Beziehung mit dir und ohne dich durch meinen Bruder oder meine Schwester, werde ich trocken und tot innen drin. Und das will ich nie hören von dir, dass ich äußerlich hübsch bin, aber innerlich voll Wurm. Ja, bitte hilf uns, dass wir verstehen, dass wir die Menschen lieben und wie wir sie lieben sollen. Die in unserer Nähe vor allem und aber auch alle anderen, die in unserem Wirkungskreis sind. Hilf uns, dass wir nie vergessen, dass wir nicht besser sind, sondern genauso schwach, genauso Mensch. Ja, das ist nur Gnade, so dass wir mit dir sein dürfen. Dafür danke ich dir. Gib uns auch diese Gnade für unsere Frauen oder Männer, für unsere Kinder, für die Gemeinde und unsere Nächsten. Ja, dass wir zugucken dürfen, einfach wie du wächst in jedem Einzelnen. Ja, du baust einen Gottesdienst, der einfach schön ist, der dir wirklich Ehre bringt. Ja, bitte Achtung auf unsere Herzen. So dass wir ein Segen sind und Licht für die Welt, ob sie nur glaubt oder ob sie nicht glaubt. Ich danke, dass du uns einen freien Willen gegeben hast und dass du das so nicht anders willst. Ja, dass auch wir Christen noch einen freien Willen haben, dass du auch das nicht anders willst. Ja, ich will dir folgen und dir vertrauen. Amen.